Du? Okay, Markus 16. Letzte Woche haben wir die Kreuzigung gesehen von Jesus und heute sehen wir die Auferstehung. Na? Und so kann ich dankbar sein, dass Jesus auferstanden ist, weil das unsere Hoffnung ist. Paulus sagt im Korinther 15, dass wäre Jesus nicht auferstanden, dann wären wir die größten Nonnen, die auf der Welt leben. Ja. So, und da hat er recht. Was nützt dir ein toter Gott? Ne? Das sagt Gott im Alten Testament auch immer wieder. Was nützen dir die Götzen, die du gestaltest, wie du willst, die so aussehen, wie du dir einen Gott vorstellst, wie er zu dir passt, aber der kann dir nicht helfen, der kann dir nicht antworten, er kann dich nicht leiten, er kann gar nichts. Er steht einfach nur da, ne? Und wird getragen von dem Mensch. So, an dem Platz, an den er gehört. Und auch wir haben einen lebendigen Gott und das ist der Unterschied. Ne? Ich meine, letztens habe ich hier geredet mit jemandem und der nennt sich Christ, aber betet eigentlich gerade mehr Karl Marx an und seine Lehre. Ne? Und das ist ja auch eine Religion. Und das nächste Mal, wenn ich ihn sage, werde ich ihm sagen, hey, Karl Marx ist tot. Ne? Genauso wie Mohammed tot ist, genauso wie Buddha tot ist. Das ist keine Hoffnung. Ne? Aber unser Retter, unser Messias, unser Gott, der lebt. Also fangen wir mal an. Und als der Sabbat vorüber war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Gewürze, um hinzugehen und ihn zu salben. Das sind wohl die Frauen, ne? Die Männer werden wir sehen, die sind traurig und weinen, ne? In ihrem kleinen Kapuff haben sie Tür zu, dann sehen wir sie in einem anderen Evangelium, sitzen sie da und essen gerade, typisch. Ne? Und haben aufgegeben. Ne? Sitzen jetzt da und haben total vergessen, dass Jesus mehrmals gesagt hat, in 3 Tagen komme ich wieder. Ne? Ich werde auferstehen. Für die ist es jetzt vorbei. Machen sich vielleicht Pläne, wie sie ihre eigene Religion gründen oder so. Keine Ahnung, wie sie weitermachen. Ne? Und Jesus ist tot für sie. Aber die Mädchen, die Frauen machen wenigstens was, ne? Die lieben ihren Jesus, die wollen nah sein, die gehen raus und gehen ihm entgegen. Das Beste, was sie in ihrer Meinung nach tun können, ist, ihn zu salben. Was nicht nötig ist, weil Jesus gesagt hat, ich wurde schon zum Tod gesalbt, ne? Mit diesen Alabasterfläschchen von der Hure. Wie heißt sie? Vergessen. Maria Magdalena, ist das die? Nee, ist auch egal, müssen wir jetzt nicht nachschlagen. Könnt ihr zu Hause machen, Hausaufgaben. Aber sie wollen irgendwas machen. Und 3 Tage sind jetzt rum und sie gehen zum Grab, Vers 2. Und sehr früh am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zum Grab. Ne? Nicht so wie ich wäre dann wahrscheinlich so gegen 11 da. Aber die wollen so früh, wie es nur geht, hin. Vers 3. Und sie sagten zueinander, aber wer willst uns denn den Stein von dem Eingang des Grabes? Ne, und das ist eine 50, haben wir letzte Woche gesehen, steht im Matthäus 50, Soldaten bewachen das Grab. Ne? Und dieses Grab, wo dieser große Stein davor ist, der Stein wiegt 2 Tonnen. Ne? Und nicht nur das, die haben auch Bänder drum gemacht, um das nochmal zu versiegeln, ne? Mit römischen Siegel. Das heißt, das hier gehört Rom, wenn das jemand anfasst oder bricht, der ist des Todes. Ne? Der ist gegen Rom. Also es war versiegelt und das Grab war zu. Und da waren 25 Leute vielleicht, die haben gepennt. Und hinter denen standen in der Reihe nach am Grab diese anderen 25 bewaffnet. Ne? Und haben sich abgelenkt. Abgelenkt. Abgewechselt, danke. Abgelenkt, hoffe ich nicht. Das heißt, jemand, der Jesus klauen möchte, musste erst über die 25, die schlafen drüber. Und wenn er das geschafft hat, über die 25, die wach sind und da stehen mit ihren Waffen, und das waren ja Soldaten, also das waren, jeder hatte Angst vor den römischen Soldaten, das waren Bestien. Aber selbst wenn Maria das geschafft hätte, und wer war der andere? Schon mal vergessen, 3. Maria Magdalena, Maria die Mutter und Salome, ne? Selbst wenn die 3 das geschafft hätten, die Wachen zu überwältigen, dann stehen sie vor einem Riesenproblem und das wiegt 2 Tonnen. Ne? Ich habe gelesen, man brauchte mindestens 25 Leute, um diesen Stein zu bewegen. Männer, Zum und wenn du mal ausrechnest, 2 Tonnen Minen durch 25 war schon schwer dann, ne? Und das ist eine ganz coole Frage, aber diese Frauen, die lassen mir einfach keine Ruhe, weil ich bin total beeindruckt. Ich meine, die kennen die Probleme und das machen sich ja schon Gedanken drüber, ne? Ob da jemand für uns den Stein wegmacht, so, ne? Ich meine, die wollen dahin und die wollen ihren Jesus berühren und das ist wirklich Hingabe, ne? Leidenschaft und Glaube, das ist das, was, das ist ein Herz, mit dem kann Gott so viel machen. Das ist ein Herz, ein weiches Herz, ein Herz, das sich ausstreckt und mehr will als einfach nur Glaube. Das ist ein Herz, das wirklich die Nähe Gottes sucht. Gott segne das. Werden wir gleich sehen. Pass auf. Vers 3 hat man. Vers 4. Und als sie aufblickten, da sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Und sie gingen in das Grab. Okay, stopp. Ich habe heute 4 Evangelien gelesen, ja, um das Gesamtbild zu kriegen. So, weil hier ist nicht detailliert. Ne? Und wir wissen von, ich glaube, Johannes, es gab ein großes Erdbeben. Ne? Und nach dem Erdbeben tauchten 2 Engel auf. Mit feurigem Antlitz und einem weißen Gewand, ne, und die 50 Soldaten sind ohnmächtig geworden vor Schreck, und lagen da, ne, und dann haben die den Stein weggewälzt, die Engel, aber ich denke nicht, damit Jesus rein kann, weil das ist ja Quatsch. Wir sehen in einem anderen Evangelium, dass Jesus durch die Tür einfach durchgeht, durch die Wand, ne, als die Jünger da sitzen und essen, auf einmal steht er da, bumm, hallo, hier bin ich, ne, aber damit die Frauen rein können, ne, um zu sehen. Wir wissen, das steht im. Ach, das hätte ich mir vielleicht auch schreiben sollen, wo was steht, aber das könnt ihr selber nachlesen, wer es mir nicht glaubt. Bin mir recht sicher im Lukas, dass die Soldaten merken: Scheiße, das Grab ist leer, ne? Jesus ist weg. Und die rennen natürlich nicht zu ihrem Hauptmann, sondern rennen halt zum Hohepriester, zum Hohen Rat, und sagen, ja, waren Engel und das Erdbeben habt ihr ja gespürt und der Stein ist weg und wir sind einfach ohnmächtig geworden und als wir wach geworden sind, war Jesus weg. Ja. Ne? Und die Hohepriester machen nicht, oh, wir haben unseren Messias umgebracht. Und Gott selber hat ihn jetzt geholt. Wir können es einfach nicht vereiteln, ihn zu verstecken. Nee, sie nehmen Geld und bezahlen die Soldaten aus und sagen, sagt's nicht. Ne? Sondern erzählt, die Jünger kamen und haben euch überwältigt. Die sitzen trauernd und heulend da wie Mädchen. Ne? Aber ja, und erzählt das so. Ne? Wahrscheinlich. Ne? Aber das wissen ja Maria und Magdalena jetzt gerade nicht hier. Und Salome. Und die stehen jetzt hier vorm offenen Grab. Der Stein ist weggewälzt. Und sie gingen, Vers 5, in das Grab hinein und sahen einen jungen Mann zur Rechten sitzen. Bekleidet mit einem langen weißen Gewand. Und sie erschraken. Er aber spricht zu ihnen: Erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus, hä? Den Nazarener, den Gekreuzigten. Ja, er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Aha. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Wir wissen von Johannes, dass 2 Engel dort sitzen, einer also da, wo Jesus lag, ne, sein Leichnam, einer auf Kopfhöhe und einer auf Fußende, ne, wo ich sofort an die Bundeslade denken muss, ne, was ja das Bild ist für Jesus, seinen Tod, aber auch für die Präsenz, ne, die Menschheit wieder zu Gott zu bringen, ne, und dass ein Dritter dann auftaucht und mit denen reden Maria und Josef, Maria und Josef, Maria und Salome, ne, und die denken, das ist der Gärtner. Ne? Also die reden die ganze Zeit mit dem Gärtner und sagen halt, ja, hast du den weggeschafft? Kannst du ihn wieder herbringen? Ich will jetzt nicht alle Verse hier raussuchen und so, aber Ihr kennt das ja alle, ne? So ein, wenn nicht, lies mal alle vier Evangelien, ist echt lustig. So ein, wenn alles zusammenkommt zu einem Bild. So ein, ne, und aber dann offenbart sich, dass das Jesus ist. Und sie kommen und rennen zu den Jüngern, die sich ja selbst bemitleiden da, so ein, und sagen, hey, wir haben Jesus gesehen, wir haben mit Jesus gesprochen. So ein, ne? Und die Jünger glauben nichts. Also lassen noch zu Ende lesen. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern Vers 7 und dem Petrus, bla bla bla, Vers 8, und sie gingen schnell hinaus, flohen von dem Grab. Es hatte sie aber ein Zittern und ein Entsetzen befallen und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Ne? Also auf dem Weg zu den Jüngern zu, ne? So ein, haben Angst, so ein, fürchten sich, so ein, halten die uns für bescheuert, kann das sein? Ist das wirklich jetzt wahr oder was auch immer so ein, ne? Und sie rennen zu den Jüngern und sie klopfen an die Tür und sie kommen rein und sie sagen, hey, der Jesus ist da, der Jesus ist auferstanden. Und die Jünger, Vers 9, als er aber früh am ersten Tag der Woche aufgestanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, habe ich gerade erzählt, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Und diese ging hin und verkündigte es denen, die mit ihm gewesen waren. Die trauerten und weinten. Und als sie dies hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie es nicht. Im Johannesevangelium kannst du nachlesen, zwei Leute haben es geglaubt. Beziehungsweise sind losgerannt und wollten selber nachforschen, ob es stimmt. Das war Petrus und das war Johannes. Und es ist immer lustig zu sehen, die zwei, ne, die haben sich ja immer so ein bisschen bekriegt. Ne? So, wer ist der Bessere? Es ist so lustig, wenn du mal darauf achtest und mal die Bibel so liest, ne? Und gerade speziell im Johannesevangelium, Johannes zum Beispiel schreibt dann sowas wie, ja, und der Petrus und der Johannes rannten los, aber der Johannes war schneller. Ne? So, das ist super witzig, aber ist ja egal jetzt. Gut. So, aber warum rennt der Petrus los? Ne? Und wenn du mal oben guckst, falls dir aufgefallen ist, in Vers 7, aber geht hin, sagt es, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass ihr ihn bald seht, ne, dass er kommt. Weil was ist passiert? Petrus hatte Jesus seitdem nicht mehr gesehen. Er lag am Feuer, saß da am Feuer und hat Jesus verleugnet. Dreimal hat gesagt, bin ich nicht, glaube ich nicht, habe ich nichts zu tun. Ne? Und der Hahn kräht und wir lesen nur, Petrus rennt bestürzt und weinend weg. Ne? So ein, voll gedemütigt und er hat seinen Herrn verleugnet. So ein, er weiß nicht, was sein wird und so weiter. Ne? Für ihn ist es eine echt bestimmt super krasse 3 Tage, ne? Wo er einfach in Scham ist und sich entfernt fühlt von Gott oder denkt so, das war's jetzt, ne? So, der will mich bestimmt nicht mehr. Und das ist so schön, weil Jesus kennt unsere Herzen, er kennt unsere Schwäche und er kommt genau da rein, ne? Und er bestärkt uns, so weiterzugehen. Und, ne? Und er sagt extra und dem Petrus. Ne? Und Petrus hört das, Jesus hat gesagt und ich auch so, ne? Und das macht das, was er immer kann, ne? Voller Eifer, ohne nachzudenken, drauf los. Ne? Und ich finde es schön. Ne? Auch da ist wieder so, weißt du, diese Leidenschaft, Nachfolger Jesu zu sein, Jünger Jesu zu sein, so zu werden wie der Herr, ne? Diese Liebe und für ihn ist das alles lebendig und kraftvoll und groß, ne? Da muss man nicht viel nachdenken und ja, die Sprüche sagen, es ist weiser, nachzudenken, Klappe zu halten, ne? Und erstmal zu warten, aber du siehst ja, wie Jesus mit den Schwachheiten und dem Übereifer von Petrus umgeht, ne? Zum Im Endeffekt zählt nicht, ob wir sehr geduldig sind oder ob wir sehr temperamentvoll sind, sondern im Endeffekt zählt nur eins, so dass wir wollen, ne? Dass wir bereit sind, dass unser Herz für Gott schlägt und sagt, so, und dir möchte ich nachfolgen und ich möchte benutzt werden. Herr, für dich hau ich drauf, für dich gehe ich los, für dich stehe ich auf aus meinem bequemen Nest. Ne? Für dich überwinde ich meinen Zweifel und akzeptiere den Glauben, den du mir da reichst. So, ne? Und das macht's aus. So ein, und sie kommen und sie finden ein leeres Grab. Und sie rennen zurück zu den Jüngern und sagen, hey, das Grab ist leer. So wie es Maria, Maria, Salome gesagt haben. Ne? Kann die nicht einen anderen Namen kriegen? Und als sie dies hörten, dass er lebe und von ihnen gesehen wurde, sein, glaubten sie es nicht. Vers 12. Danach offenbarte er sich zwei von ihnen, habe ich gerade erzählt, auf dem Weg in einer anderen Gestalt. Und als sie sich aufs Land begaben. Und diese gingen hin und verkündigten es den übrigen, aber auch ihnen glaubten sie nicht. Hier steckt eine ganz wichtige Lehre drin, jedenfalls in meinen Augen für heute. Und zwar, wie wir leben als begrenzte Menschen in der Nachfolge Jesu. Weil du siehst hier zwei Parts. Und wir können beide sein, und ich bin beide Parts, sehe ich in meinem Leben, ne? Die miteinander ringen und kämpfen und mich herausfordern. Und zwar, die aufstehen und die rausgehen und Jesus suchen, ne? So, die erfahren Jesus und Wunder und die hören ihn und erleben ihn in Kraft und in Fülle und, weißt du, die haben was zu erzählen und kommen und ermutigen, ne? So, die kriegen mehr als das, was sie geben. Ich meine, die wollten einen Toten einfach nur salben und fertig. Und dann würde er gehen. Aber guck, sie reden mit Engeln. So, sie reden mit Jesus. Sie kommen und ihre Geschichte bleibt ewig. Ne? So, und aber dann guck dir die an, die zu Hause bleiben. Ne? Und sagen, ja, ich bin nichts, ich kann nichts. Ich höre meinen Herrn nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich sagen? So, ne? Und heulen und bequemen sich die ganze Zeit, kenne ich auch. Wo ich bei mir oben sitze und denke, ich bin nichts, ich kann nichts, so, ne, und denk so, weiß nicht, so ein, dafür bete, Herr, schick mich raus, benutzt mich, lass mich ein Licht sein und ein Zeugnis, Herr, ich möchte dienen in der Gemeinde, Herr, ich möchte tiefer gehen ins Gebet mit dir und mit dir reden, Herr, noch intensiver, ich möchte dich anbeten mit freien Herzen, Herr, schenk mir das, Herr, ich möchte lieben und mich selber kreuzigen, so ein, Herr, ich möchte in dir leben und in dir sein und ein Zeugnis sein und ein Banner für dich, so ein Herr, Amen. Und sitze weiter mit meinen Chips und mit vorm Fernseher. Ne? So, und da passiert aber nichts. So, da muss Jesus natürlich, kommt er irgendwann zu uns rein, wie er es dann gleich bei den Jüngern macht. Ne? Aber wie will man denn als Christ da was erleben? Und genauso kann man auch verbildlicht jetzt mit Chips vorm Fernseher sitzen, einfach nur im Gottesdienst. Man kommt an, müde und träge im Geist, so, setzt sich hin, macht den Mund auf, preise, hebt die Hände, vielleicht betet man oder vielleicht gibt man ein Wort, so, und man hört zu und man lacht und man geht. Hier sind zwei große Unterschiede. So, ich kann mich nicht verstecken und erwarten, dass Gott mich benutzt. Weißt du, Jesus kommt dann erst in mein Leben rein und versucht mich rauszuholen, ne? Mich rauszuziehen aus meinem Bau. So, weißt du, und wer was erleben möchte mit Gott, der muss dieses Herz haben, das Johannes hatte und das Petrus hatte, dieses Herz, das die Marias oder die Salome hatten. So, weißt du, du musst am Grab stehen, du musst dich bewegen, du musst beten natürlich. Und für Kraft warten und klar, aber du musst auch aufstehen und dein Glauben leben. Ansonsten wirst du nicht viel erfahren. Es wird nur ruhig sein. Du wirst Gott nicht sehen, nicht hören und dein Glaube wird schrumpfen. Die Hoffnung wird schrumpfen, weil du keinen Glauben mehr hast und keine geistliche Perspektive. Weil dann weißt du gar nicht, worauf du hoffst. So, dann ist es viel zu weit weg, dass Jesus bald kommt. So, was soll dir da Kraft bringen? Ne? Und du wirst im Endeffekt nur trauern und heulen. Ne? Und auch Depressionen. Ich habe es erfahren, es gibt auch geistliche Depressionen, ne? So, wo du dich geistlich einfach kraftlos bist und nicht mehr rauskommen willst. Ne? Dich selber geistlich beheult, wie nichtig du bist. Hey, wir müssen rauskommen. Ne? Und wir werden gleich sehen, dass Jesus uns befohlen hat, rauszukommen aus unserem Bau und unsere irdische Wohnung zu verlassen. Ne? Im Geistlichen natürlich. Ich habe eine Wohnung, da wohne ich, aber pass auf. Danach, Vers 14, offenbarte er sich den Elben selbst, als sie zu Tisch saßen und tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Jesus hat sich, laut Paulus, steht auch im 1. Korinther, glaube ich, hat sich 500 anderen Jüngern offenbart. Im Endeffekt, zu Pfingsten, in der Apostelgeschichte, wenn wir das lesen, sie saßen da und haben gebetet und haben ein Abendmahl gemacht und haben lobpreist und haben das Wort studiert zusammen. Ne? Da saßen 500 Leute und die Jünger. Und um die 500 Leute. Aber auch denen hat sich Jesus in diesen paar Tagen, wo er noch hier war, nach der Auferstehung offenbart. Und sie sind der Beweis dafür, dass Jesus lebt. Sogar der Geschichtsschreiber damals, dieser Josephus, hat aufgeschrieben, und der war nicht Christ, aber er hat halt aufgeschrieben, der Mensch und Prophet Jesus Christus, wenn man ihn überhaupt Mensch nennen kann, ist auferstanden und hat sich so viel überall gezeigt und klar und hier. Also auch da ist es stets fest. Ne? Und hier ist er nur auferstanden, steht er vor seinen Jüngern und sagt: Warum glaubt ihr mir denn nicht? Ich habe euch doch erzählt, dass ich sterbe am Kreuz und nach 3 Tagen wieder lebendig bin. Habe ich nicht gesagt. Und in Markus oder Johannes kannst du dann lesen, nee, in Matthäus, dass die Jünger sagen: Ah, stimmt, da war ja was. Ne? Und auf einmal fiel es ihnen ein und auf einmal macht's Klick und sie sagen: Ha, ha, hast du ja gesagt, stimmt. 3 Mal sogar, ne? So, ne? Und Jesus sagt: Ja. Und es ist schade, sagte er dann, weil da ist ja noch der große Zweifel in der Gruppe, der Thomas, ne? Der an allem zweifelt. Und der sagt: Nee! Ne? Weil er war gerade hier nicht da, also kommt Jesus nochmal zu den 12, nachdem er sich den 2 auf dem Weg, die Leute von Emmaus, offenbart hat. Und die rennen zurück und sagen: Hey, da Jesus da! Und dann kam Jesus nochmal, als Thomas da war, und Thomas sagt: Hier, nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich will erstmal die Wunden sehen. Ne? Und ich will erstmal hier an seine Seite fassen, um zu gucken, ob das wirklich Jesus ist. Kann mir ja jeder kommen, jeder Gärtner oder so, ne? Ne, aber Jesus kommt nochmal und berührt auch, oder lässt sich berühren von Thomas. Weißt du, manche von uns sind gesegnet mit viel Glauben. Andere von uns müssen für Glauben echt was tun. Und das ist Gottes Wille. Und ich bin so froh, dass Gott mit jedem von uns einfach individuell umgeht. Ob du nur der Zweifler bist, ob du der bist mit den großen Glauben, ob du der bist, der sehr faul ist und Disziplin lernen muss, ob du der bist, der immer vorangeht und ohne nachzudenken durch die Wand, so mit dem Kopf. Es ist egal, so keiner von uns ist besser. Jede Eigenschaft hat ihr Positives und ihr Negatives, ist so. Weißt du, aber ich bin so dankbar dafür, weil Gott wirft uns alle zusammen in einen Pott und sagt: Ich mach das schon. Ich krieg das hin. Wir müssen das nur akzeptieren, ne? Und wir müssen den Schritt des Glaubens tun. Und der Schritt des Glaubens ist nicht der erste Schritt, dass wir ins Gebet gehen oder eine Andacht. Das ist lebensnotwendig, dass wir ins Gebet gehen, mit unserem Gott reden. Und das ist natürlich und lebensnotwendig, dass wir uns ausstrecken nach seiner Kraft, weil wir wissen, dass wir es nicht können. Es ist lebensnotwendig und einfach natürlich, so dass wir Buße tun und uns umdrehen, wenn wir schwach gewesen sind. Aufstehen und glauben, dass Jesus uns vergibt und rennen weiter. Das ist einfach was Natürliches, aber der erste Schritt des Glaubens ist diese Praxis von dem, wovon wir überzeugt sind, was wir leben. Und da müssen wir aus unserem Sessel raus und was tun. Ansonsten haben wir einen toten Glauben. Da können wir noch so begeistert sein von Jesus. Und Jesus kommt und Vers 15, und er sprach zu ihnen: Geht nur hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Also hier sind keine Eidechsen oder Steine oder Bäume gemeint, ne, sondern die Menschen natürlich, die sich entscheiden können, die einen freien Willen bekommen haben. Sagen manche. Ja, alles klar. Der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Ne? Also Jesus kommt jetzt zu seinen Jüngern und sagt es nicht, wie man das manchmal so vielleicht unterschwellig in Predigten hört oder so, oder unter den Christen. Ne? Also wenn du möchtest, kannst du sehr gerne mal rausgehen und mit den Leuten reden. Ne? Oder wenn dir mal danach ist und du den Mut findest, ne? Sondern das ist ein Befehl von unserem Herrn und er sagt: Geht in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Ich bin froh, hier tun das alle. Ne? Weil wir gehen in die Welt und egal wo wir sind, erzählen wir, versuchen wir zu gucken, wo nur eine offene Tür ist, um von ihm zu erzählen. Von dieser Hoffnung für die Menschheit, ne? Für diese Rettung. Und wir wissen, wie wohl das tut, oder? Wenn man mit jemandem redet über Jesus, man geht weg und ist einfach nur, man leuchtet einfach. Ne? Es ist einfach erfüllend. Du kommst an, bist im Alltag, denkst nur an dich. Und auf einmal hast du diese Chance da, du ergreifst sie und erzählst diesen Menschen und wirst erinnert, während du erzählst, wie schön Jesus ist und was du bist in Jesus. Du gehst gesegneter raus als der Typ, mit dem du gerade erzählt hast. Ne? Aber wir müssen es tun. Jesus hat gesagt, versteck dich nicht. Du bist ein Licht. Und wenn du dich versteckst, leuchtet an der Ecke, wo du reingestellt bist, kein Licht. Ne? Und Jesus sagt, geh raus, sei ein Zeugnis, schäm dich doch nicht. Und ich weiß auch nicht, ich meine, wir haben doch gar nichts zum Schämen. Wir haben doch die schönste Botschaft, die man bringen kann. Das ist, wenn wir zu jemandem kommen und sagen, hey, Gott kennt dich, der Schöpfer liebt dich und der Schöpfer hat bezahlt, weil du es nicht kannst. Er möchte bitte Gemeinschaft haben, er wartet auf dich. Mach doch auf, nimm ihn doch mal an und gib ihm eine Chance. Lern ihn, versuch ihn noch mal kennenzulernen. Das ist doch was wie ein Geschenk, das man gibt. Es ist doch eine freudige Botschaft, sowas wie, du hast deine Prüfung bestanden oder sonst irgendwas. Ne? Es ist doch nicht so, dass wir kommen und die Leute zerstören und sagen, du hast keine Chance. Du musst jetzt eigentlich so viel tun, um akzeptiert zu sein von diesem Gott, dass du unter Umständen, wenn alles gut geht, vielleicht Glück hast und er nicht mehr zornig ist. Ja. Sondern wir kommen hin und sagen, hey, du bist frei, wenn du das willst. Und dafür musst du nur eins tun, lass dein Herz auf und nimm dieses Opferlamm an. Das lebt und nicht gestorben ist. Wir haben einen lebendigen Gott und das ist so wichtig, dass wir das nicht vergessen, dass unser Gott lebt. Und ich vergesse es oft in meiner Andacht, nicht in der Andacht, sondern in meiner Zeit mit Gott, mein Tag, mein Alltag. Vergesse ich, denke ich oft nicht dran, dass Gott lebt. Und ich bete und gehe weiter. Ne? Aber wenn da jemand ist, der lebt, ich meine, ich komme ja nicht zu dir und sage, hey Anina, so ein schönes Wetter heute, könntest du mir bitte helfen, mit dem Vers komme ich nicht klar und dann drehe ich mich um, ohne dass und gehe raus. Ne? Und Anina steht halt da. Ja, soll ich dir eine WhatsApp denn schreiben? Ne? Das ist dann so, wie Gott dann einen Heiligen Geist nochmal benutzen muss, um uns nachzugehen. Ne? Nee, wir können zu einem lebendigen Gott kommen, der da ist und der wartet. Ne? Und der es liebt, wenn wir da sitzen und ruhen und es genießen, einfach zu hören, was er zu sagen hat. Ne? Er liebt es, wenn wir erwarten, dass er große Dinge tut, weil dann kann er es auch. Ne? Er liebt es, wenn wir diesen Schritt des Glaubens tun und einfach davon ausgehen, dass er mitgeht, was er tut, weil als er das hier sagt, sagt er, und ich bin bei euch alle Tage. Ich bin bei euch auf jeden Schritt, den ihr geht. Wir dürfen und wir müssen davon ausgehen, Gott ist mit uns immer an unserer Seite. Jeden Schritt, den wir gehen, wir können reden und erwarten, wir können glauben und wir sollen annehmen, wir haben Autorität bekommen, die wir nur selber halt verstecken und wegwerfen können. Ne? Du musst sehen, was du werden willst. Ich will im Geistlichen nicht so einen Bauch kriegen, ne? Und mir tut geistlich alles weh, so weil ich mich nicht bewege. Und krieg geistlich nicht mehr drauf, als im Endeffekt dann, ah, weil ich den ganzen Tag nur mir irgendwelchen Stuss angucke oder in meinen Kopf lasse. Und ich habe viele geistlich verblödete Menschen kennengelernt. Das sind Brüder und Schwestern. Aber sie sind einfach, ja, wie sagt man es denn? Asozial, würde man heute sagen, oder? Also einfach heruntergekommen im Geist. Warum? Weil sie alles bekommen, was sie brauchen von ihrem Gott. Essen und trinken und das, was man braucht, um zu funktionieren als Mensch so. Ne? Dafür beten sie und dafür glauben sie, aber ansonsten ist wie manche Hartz-IV-Empfänger, ne? Die sagen, ja, der Staat bezahlt mich und ich kann mich jetzt auf der Couch setzen und Fernsehen gucken den ganzen Tag. Ich kriege ja mein Geld jeden Monat. Und du siehst, was aus den Menschen wird, ne? Und genauso Kann uns das passieren und das passiert schnell. Zum ich weiß, ich war immer auf Action, immer am Arbeiten, dann war ich irgendwann mal arbeitslos. Und ein Jahr. Und ich war der, der nur auf der Couch sitzt und Fernsehen guckt. Ne? Und im Endeffekt war ich, hatte ich eine ganz kranke Perspektive vom Leben. Ne? Nur noch, wurde immer depressiver und immer trauriger und irgendwann hat auch alles keinen Sinn mehr gemacht. Wofür lebst du noch? Naja, für morgen früh aufstehen, Fernseher an. So. Das sind, wir müssen echt aufpassen, weil eine Frucht des Heiligen Geistes ist die Selbstdisziplin. Das ist die Frucht, glaube ich, die am wenigsten erwähnt wird, warum auch immer. Also ich höre die nicht oft in Predigten oder sonst was oder wenn man untereinander ist. Aber diese Frucht ist diese Selbstbeherrschung. Der Punkt, dass wir so reif sind, so dass wir sagen, nein, das tut mir nicht gut, also tue ich es nicht. Ich habe die noch nicht so. Meine Frau sagt jeden Abend zu mir, Stefan, es ist jetzt spät genug, so, und wir müssen jetzt ins Bett, weil sonst kommst du morgen früh nicht raus. Ich bin der, der sagt, auch noch eine Serie, bitte. Und ich versuche es mit allen Mitteln, aber meine Frau ist selbstbeherrscht und selbstdiszipliniert und sagt, nein! Und ich sage, okay. Ne? Und im Endeffekt, früh morgens bin ich froh, weil ich bin so oder so echt müde. Ne? Aber so ist es halt auch im Geistlichen. Ne? Wir haben jemanden da, der Heilige Geist, der zu uns sagt, lass es jetzt, es tut dir nicht mehr gut. Ja. Aber die Sache ist halt, da wir ihn nicht so wirklich sehen und nicht so wirklich fühlen können, ist es leichter zu ihm zu sagen, nö. Für meine Frau habe ich Angst. Ich meine, würde ich zu oft Nein sagen, ich würde die Schmerzen dann fühlen. Ne? Die Zucht so, ja, ist so. Ne? Aber Gott ist da, nee, ist eine ganz süße, ne? Nicht falsch verstehen, sondern aber eine ganz milde. Naja, oder auch nicht. Kommt drauf an. Aber der Heilige Geist. Lesen wir weiter. Erzählt es der ganzen Schöpfung. Und wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Im Johannes steht es ein bisschen schöner. Geht und verkündigt das Evangelium. Und die, die glauben und sich taufen lassen, die macht zu Jüngern. Und das ist unser Auftrag, unser Befehl. Mach den Schritt und geh raus. Und warte nicht, dass ich dir sag, hallo, Stefan, du bist bereit, steh mal auf und geh jetzt jemandem zu erzählen. Ich hab dir da jemanden vorbeigebracht. Ja? Sondern nein, der Befehl ist, ich stehe auf und erzähle und Gott wird die Türen aufmachen. Und da sind Menschen da und ein paar sitzen hier, andere wissen es noch gar nicht, die glauben. Und für die macht es alles Sinn und die nehmen es an und sagen, ja, das ist so. Das glaube ich. Ich glaube an diesen Jesus. Und ich liebe diesen Jesus und ich möchte ihn kennenlernen. Und das sind die, die irgendwann zu dem geistlichen Punkt kommen, wo sie sagen, und jetzt mache ich es laut und lass mich taufen. Das sind die, die irgendwann sagen, jetzt lebe ich laut mit Jesus. Jetzt bin ich ein Licht und stellvertretend für ihn auf der Erde. Zuerst war ich gerettet und geliebt und umarmt, aber jetzt steht es für mich fest. Und jetzt bin ich ein Jünger Jesu. Und der Jünger lernt, macht Fehler, aber der Jünger Jesu lebt den Glauben. Versucht praktisch zu lernen. Ne? Dann lässt man sich taufen. Und dann geht es weiter. Und er sagt, macht die zu Jüngern, verbringt eure Zeit mit ihnen. Investier dich. Lass es nicht nur genug sein, deine Liste zu haben. Heute waren wir draußen, okay, wir haben 10 Leute bekehrt, wunderbar, und was auch immer die machen das schon. Ne? Gott macht ja seinen Weg, sondern nee, Jesus sagt, lass die Leute nicht irgendwo anders hingehen, schick die nicht irgendwo anders hin, sondern kümmere du dich. Ja, das ist ein nerviger Typ oder eine Frau mit einer schrillen Stimme oder was auch immer. Ne? Vielleicht ist er auch geistlich ein bisschen behindert oder irgendwas, aber ich möchte, dass du dich investierst und diesen Menschen liebst und ihm nachgehst und bei ihm bist. Dass du nicht nur für ihn bittest und mich oder jemand anderen, dein Bruder oder Schwester, die Arbeit machen lässt, sondern nein, ich möchte, dass du das tust. Dafür haben wir die Gemeinschaft hier. Ja. Es ist nicht nur die Aufgabe vom Pastor oder vom Evangelisten der Gemeinde oder sonst was, dem Ältesten oder dem Diakonen, nein, es ist ein Befehl an jeden Einzelnen von uns, dass wir unsere Leben ineinander investieren. Wir bauen gemeinsam an diesem Tempel. Jeder von uns ist gleich hoch und gleich viel und gleich groß in Gottes Augen. Ne? Von daher müssen wir uns investieren und das können wir nicht stumm. Tut mir leid, das kann man nicht leise machen. Das muss man laut machen. So hörbar und spürbar für jeden Bruder und jede Schwester, die man hat. Zu Jüngern machen heißt, sich selbst zu opfern. Das heißt, wenn ich Angst habe, laut zu sein, wenn ich den Befehl wahrnehme, dann ist es mir egal, ob ich Angst habe oder nicht, sondern ich stelle mich über meine Angst und beherrsche meine Angst selber und opfer mich. Da zählt nicht mehr, wie ängstlich ich bin, sondern was der andere braucht und was meine Aufgabe ist in der Gemeinde. Ansonsten kann der Leib nicht wachsen und ansonsten ist der Leib nicht stark genug, noch mehr zu tragen, wenn er sich selber schon gerade so halten kann. So. Und ich finde es schön, bei die, die den ersten Schritt machen und die, die wirklich laut sind, egal was andere denken, so. Die, die unterwegs sind und aufstehen und das sind die, die es erleben, dass Gott sie vollkommen verändert. Das sind die, die erleben, wie Gott wirklich wirkt. Das sind die, die erleben, wie Gott wirklich redet. Das sind die, die erleben, wie Gott wirklich Früchte bringt. Das sind die, die wirklich Wunder sehen und nicht nur davon hören, sondern das sind die, die Wunder erzählen, um andere zu bestärken. Das sind die mit eigenen Erfahrungen. Ich will dazugehören. Ich gebe mich nicht nur zufrieden, damit Geschichten zu erzählen, die andere Christen mir erzählen oder die in der Bibel stehen. Ich will meine eigenen Geschichten erzählen. So. Damit die Menschen hören und sehen, ob nur Bruder und Schwester oder ob ungläubig, so ein Bruder, dass die Menschen hören und erfahren, es ist ein lebendiger Gott da, der wirklich regiert und handelt. So. Dafür bin ich berufen, bestimmt. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet. Vers 17. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden einen neuen Sprachen, nicht in neuen, sondern in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranke werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleiteten Zeichen. Amen. Gott macht hier Großes und Gutes. Und diese krassen Wunder, die man hier sieht, manche Christen sagen, nehmen das und sagen, ja, du, wenn du das in deinem Leben nicht siehst, bist du nicht von neuem geboren. Weil, da steht ja hier, die, die zum Glauben kommen und so weiter, die werden. Das sind die Zeichen, steht hier. Für mich affig, ne? Aber die Zeichen haben wir gesehen, weil genau das ist auch passiert, als die Gemeinde gegründet wurde. Paulus, der von Otter gebissen wurde, ne, oder die Krankenheilung, die Dämonenaustreibung und so weiter. Ich auch. Jedenfalls hat Gott das alles bestätigt und es ist alles passiert, ne? Die vielen Sprachen, in denen sie dann geredet haben nach Pfingsten, so, und was sie davor nicht konnten, ne? Aber genauso ist es bei uns. Paulus ermutigt uns, nicht nur ermutigt uns, er ermahnt uns und sagt, strebt eifrig nach Geistesgaben, strebt eifrig danach, benutzt zu werden. Nicht für euch, sondern für die anderen, weil die brauchen euch. Und wenn ich in diesem Bewusstsein lebe, ich bin von neuem geboren, komme in die Gemeinschaft hier, in eine Gemeinde und erwarte nicht benutzt zu werden, dann ist das traurig, weil ganz viel verloren geht. Paulus sagt, Mensch, der andere braucht dich. So wie du denjenigen brauchst, so braucht er doch dich. Deswegen weint mit dem Weinenden, lacht mit den Lachenden. Wir brauchen einander. Und du darfst nie davon ausgehen, dass du umsonst hier sitzt und hier umsonst herkommst. Kennst du die Momente, wo du so müde bist, dass du zu Hause bleiben willst, aber du kommst trotzdem? Und vielleicht kriegt man nur die Hälfte dann mit. Auch du nimmst das mit. Hey, wir brauchen einander. Kennst du die Momente, wo du zum Gottesdienst gehst, rausgehst und du hast fühlt sich nicht anders als vorher, der hat gar nicht zugesagt. Ich kenne das. Und das sind die Momente, wo du nur an dich denkst, wo du vergessen hast, warum du eigentlich kommst. So, weil du hast Gott total verpasst, obwohl du so viel von Gott gehört hast. So. Und zum Schluss noch die letzte Geschichte, weil ich die so lieb. Lass uns da mal Johannes aufmachen. Ich glaube, es war Johannes. Ja. Johannes 21, Vers 15. Weil wir haben jetzt Paulus halt so beleuchtet, Petrus so beleuchtet, dass ich in der Serie möchte ich die Geschichte noch mit drin haben. Ne? Weil es geht noch weiter mit Petrus. So. Weißt du, Petrus kommt an und der sieht das Grab leer und nachdem er nach Johannes angekommen ist, natürlich so ein, ne, aber jedenfalls sieht er, das Grab ist leer, ne, ist bestimmt außer Puste und aber er begegnet Jesus, ne, und der Jesus redet mit ihm. So, und der Petrus ist total happy. So war er es nicht abgelehnt, obwohl er so schwach war. So, ja, obwohl er nicht perfekt ist und vollkommen. So ist Jesus da und ruft ihn beim Namen. Ne, und Jesus hat sich in der ganzen Zeit ganz vielen Leuten, wie lang das auch ist, weiß ich nicht, so ein offenbart so ein, als Jesus. Und dann irgendwann sagte Petrus halt, ach so, wir können es ja lesen, Vers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon, ist das schon richtig hier? Nee. Oh, ist doch länger die Geschichte, als ich dachte. Ich erzähle die Geschichte kurz und dann kommen wir zu Vers 15. Die Jünger sitzen, Petrus sagt, hey, ich habe Hunger, ich gehe fischen. Ne? Und ein paar von den Jüngern sagen, ja, ich komme mit. Ne? Also sitzen alle 11 im Boot so und werfen Netze aus die ganze Nacht und fangen keinen einzigen Fisch. Ziemlich deprimierend für einen Fischer. Jetzt sind ja mehrere dabei. Ne? Frühmorgens geht die Sonne auf und auf einmal sehen sie da ein Lagerfeuer. Ne? Sind nicht weit vom Strand entfernt. Das betont Johannes nochmal, weil, naja, ist egal. So. Und jedenfalls sitzen sie nicht weit am Strand so, ne? Und da sehen sie diesen Typen da am Feuer und der ruft halt so, hey, nicht gefangen, ja? Ha, werft mal euer Netz auf die rechte Seite. So, machen sie. So, und auf einmal, pff, das Netz voll mit Fischen, so viel, das Boot schon fast kentert so und da passt nichts mehr rein. Ne? So. Und dann ruft der Typ nochmal, hey, ich hab hier, komm mal. So, und auf einmal kriegt Petrus mit, hey. Und die Jünger sagen so, hey, das ist doch Jesus. Und Petrus steht da, zieht sein, wo steht denn das? Ah hier, Vers 7, in Vers 1, Kapitel 21. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus. Also Johannes spricht zu Petrus. Hey, es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand. Ich frage mich, ob der Johannes das mit Absicht hinschreibt. So, ja, da saß nicht nur im Schlipper da, ne? Petrus halt, so kennt man. So ein, und warf sich in die See. Ich denke mal, Petrus hat bestimmt gehofft, dass er laufen kann auf dem Wasser, aber jedenfalls, so ein, ging nicht. So ein, aber das ist für Petrus, ne? Da ist mein Jesus und egal was passiert, egal was kommt, Jesus. So ein, und dann sind die Christen halt, die ein bisschen vorsichtiger sind und nachdenken, so wie Johannes, ne? So ein, was nicht falsch ist. Muss ja nicht jeder nass werden, ne? Und zogen das Netz mit den Fischen nach. Ach so, nee, wo waren wir denn? Und warf sich in die See, Vers 8. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff, denn sie waren nicht fern vom Land. Als ich das gelesen habe, ich musste lachen. Das bei Johannes so, die anderen, ne, die fuhren halt mit dem Schiff, weil war nicht weit entfernt vom Land, ne? So, total sinnlos, da ins Wasser zu springen und zu schwimmen, so. So, na, ist egal, so gut. Ich fand's lustig. Aber jedenfalls sind sie dann alle da bei Jesus. Und dann Vers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, da spricht Jesus zu Simon Petrus. Und das ist jetzt super wichtig, damit Petrus seinen Dienst beginnen kann, weil momentan ist Petrus noch gedemütigter Loser. Ja. Und er sieht sich auch so. Aber Jesus weiß genau, was Petrus jetzt braucht. Und er kommt und er spricht zu Jesus, zu Petrus. Simon, Sohn des Jonas.
Ja.
Liebst du mich mehr als diese? Das ist bestimmt nicht schwer zu beantworten, oder? Er sagt, Ja. Du weißt, dass ich dich lieb hab. So ein, ist witzig, weil der Jesus sagt hier Agape, ne, wenn du im Griechischen guckst. Liebst du mich mit dieser reinen göttlichen Liebe? Liebst du mich mehr als diese? Diese höchste Form der Liebe, die nur Gott hat und wir manchmal. Eine völlige Hingabe. Liebst du mich? Und Petrus kann es nicht mehr sagen. Petrus ist echt geworden. Und er weiß, dass seine Grenzen da sind. Und er antwortet mit Vileo. Diese Schwächung von, ich hab dich lieb, Sohn. Und er sagt, du weißt, dass ich dich lieb hab. Ja. Sohn. Ob ich lieb dich nicht. Also ich kann dich nicht so lieben mit der Agape, das habe ich gesehen, ich habe dich verlassen. Aber ich habe dich lieb, ich habe dich wirklich lieb. Das ist diese emotionale Liebe, diese Bruderliebe, ne? Diese Verbundenheit. So. Du gehörst dazu, zu meiner Familie, du bist mein, ich. Ne? Und Jesus fragt ein zweites Mal, weil er wurde dreimal verleugnet. Und er sagt, Vers 16, ach so, und dann sagt er noch, er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon. Sohn des Jonas,
Ja.
liebst du mich? Wieder diese Agape. Ne? Er antwortet ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ne? Wieder dieses Vileo. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Aber Petrus ist halt sehr langsam. Der braucht drei Dinger, bis er es kapiert. Ne? So ein, also wenn du jemand bist, der drei Anläufe braucht, bis er versteht, was Jesus eigentlich will, nicht schlimm. Kein Problem für Jesus. Vers 17. Und das dritte Mal fragt er ihn, Simon, Sohn des Jonas, ja, hast du mich lieb? Und Jesus verändert alles und geht von der Agape in dieses, in diese Bruderliebe, Filio. Er kommt auf sein Niveau runter. So. Und das ist schön, weil das macht Gott mit uns so. Wir versuchen immer anzustreben, so zu sein wie er, das ist gut. So, aber wir schaffen das halt leider nicht. So beugt sich Gott aber. Das muss er machen und er macht's. Er beugt sich zu uns runter auf unser Niveau und er kommt und nimmt uns so, wie wir gerade sind, und tut sein Ding. So. Hast du mich lieb? Fragt Jesus. Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm,
Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe.
Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sag dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und du gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, du wirst deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Und so weiter. Petrus kriegt, Jesus erwähnt das noch nicht mal, was da gelaufen ist, sondern Jesus gibt ihm ein neues Amt und sagt, jetzt bist du kein Evangelist mehr, in Anführungsstrichen, kein Menschenfischer mehr. Das war der erste Job, den er bekommen hat von Jesus, ne? Jetzt bist du Menschenfischer, also steig aus deinem Boot. Jetzt kriegst du einen neuen Job, jetzt bist du Hirte. So. Das ist was ganz anderes als ein Evangelist. Da gehört es mit dazu, das Evangelium zu verkündigen. Aber es geht darum, zusammenzuhalten und zu führen. Und zwar so, dass es gesund ist, ne? Und gesund bleibt. So. Jesus kommt hier und macht ihm keinen Vorwurf mehr für die Verleugnung, sondern er kommt und befördert ihn, wenn du so willst. Wenn es eine Beförderung ist, keine Ahnung, so. Aber er kommt und sagt, ich mache weiter mit dir. So. Und jetzt wirst du mich neu erleben. Das ist so schön. Gott bricht unsere stolzen Herzen. Ne? Wir, die wir sagen, ich kann mich selber gürten, ne? Ich ziehe mich selber an, ich kann die Dinge selber in die Hand nehmen, auf, so. Ne? Werden zu dem Punkt gebracht, wo wir vor Gott stehen und erkennen so, wer wir wirklich sind. So, erkennen und sagen, Herr, jetzt gürte du mich. Herr, jetzt leite du meinen Schritt und gib du den Bahnen vor, wo ich lang gehen soll. Ich bin zufrieden und glücklich, einfach nur mit dir zu sein und du machst und ich folge dir. Also Jesus hat einen Plan mit uns allen, sogar obwohl wir schwach sind und dumm. Und die, die klug sind und stark hier, falls hier jemand sitzt, der das ist, dann wird dich Gott auch noch zu dem Punkt bringen, wo du da sitzt und sagst, Ich brauch dich. Weil ich weiß, wer ich bin. Und Vater, ich danke dir dafür, dass du nicht aufhörst, uns nach Hause zu bringen. Das ist dein Wunsch. Ich danke dir auch für die Veränderungen. Und Herr, ich möchte aufstehen und ich möchte laut sein. Ich möchte dich zeigen und beweisen durch mein Leben, sodass du lebendig bist und da. Und ich möchte annehmen, was du hast. Ich möchte nicht zufrieden sein, einfach nur errettet zu sein. Sondern ich möchte deinen Namen tragen. Mit Stolz. So, deinen Namen ausrufen. Vater, ich bitte dich, dass du uns immer wieder benutzt hier, dass du uns füreinander benutzt und uns Mut gibst. So. Du siehst, oft haben wir vielleicht Angst oder haben es ein hartes Herz oder Unglauben, und aber trotzdem machst du weiter mit uns. Ob wir nun der Zweifler sind oder der nicht versteht oder drei Ansätze braucht oder der sofort losrennt, ohne nachzudenken, und man ein Ohr hier und da abschlägt. So. Ja, ich danke dir, dass du der bist, der das im Griff hat. Du bist unser Hirte und du kennst jedes Schaf ganz individuell. Ja. Gib doch mir Weisheit als Hirte. So, und einfach zu wissen, was dran ist und wichtig und gut ist. Oh, gib du auch Gaben hier, Herr, in unserem Leib, dass wir fähig werden, mehr und mehr zu tragen. Schenk uns Selbstbeherrschung. Diese Frucht, die so lieblich ist, die uns reinhält und beschützt. Ja, und sich gegen uns selbst stellt. Das brauche ich, ja, das will ich. Ja, und gieß deinen Geist aus, ja, sodass wir einander in Ermutigung sind und du hier lebendig bist im Gottesdienst. Und auch danach, wenn wir den Raum verlassen. Ja. Amen. Okay, lass uns noch zwei Lieder singen und noch beten. Wer das zu sagen hat, kann das gerne machen.